Deutschlandfunk, Andruck.
Bandnamen wie die Pudis oder Silly sind heute auch vielen Westdeutschen bekannt, obwohl es um die Rockmusikszene der DDR nach deren Ende zunächst nicht so gut stand. Das Publikum wurde kleiner und zahlreiche Bands lösten sich auf. Doch wenige Jahre später verkauften sich die Songs wieder. Der Zeithistoriker Tom Koltermann spürt der Geschichte des DDR-Rocks nach, seiner Entstehung, dem Niedergang und der folgenden Renaissance. Rock im Osten heißt das Buch und Henry Bernhard stellt es vor.
Alles wird besser, aber nichts wird gut. Ein Abgesang auf den DDR-Sozialismus, als der noch stabil schien. Die LP Februar der Ostberliner Rockband Silly erschien im Februar 1989 als Ost-West-Koproduktion. Eine kleine Sensation angesichts der betonierten und zugemauerten Verhältnisse im geteilten Deutschland. Die Texte verbreiteten zudem allesamt Endzeitstimmung. In den Jahren zuvor hatten SED und FDJ westliche Stars in Ost-Berlin auftreten lassen. Bob Dylan, Bruce Springsteen, die Rainbirds wurden fast überrannt von den Fans. DDR-Bands auf derselben Bühne wurden ausgebuht und mit Bockwürsten beworfen. Nicht nur die SED, auch eine spezifische Form der eingehegten Rockmusikkultur hatten ihr Verfallsdatum erreicht, analysiert der Autor Tom Koltermann.
Die Rockmusik der DDR war zu großen Teilen an die in den 1940ern und 1950ern Geborenen gebunden. Die in die DDR hineingeborenen Jahrgänge hatten oftmals von staatlicher Förderung profitiert. Dies hat zu einer vergleichsweise starken Bindung an den Staat geführt.
Die immer gleichen Bands tourten Land auf, Land ab, unablässig durch Konzerthallen und Kulturhäuser der DDR, produzierten ihre Platten in staatseigenen Studios. Nur 80 Pop-LPs erschienen pro Jahr. Die Textzensur nannte sich beschönigend Lektorat. Wer überhaupt eine zwingend vorgeschriebene staatliche Spielerlaubnis bekam, bestimmte die Partei. Erfolgreiche, politisch unverdächtige Bands wie die Pudis und Karat wurden vom Staat mit Westautos und Reisepässen gehätschelt. Wenn man die Rockmusik schon nicht erfolgreich bekämpfen konnte, wie man es in den 60er Jahren versucht hatte, dann wollte man sie staatlich domestizieren und als Aushängeschild im Westen verwenden und vermarkten. Doch die Umarmung durch den Staat tat der Rockmusik nicht gut.
So gelang es den Musikern nie, die Rolle als staatlich abgesegneter Ersatz für Bands aus dem Westen ganz abzuschütteln,
schreibt der Autor. Wenn die Staatsmacht ab Mitte der 80er Jahre auch versuchte, neue, junge Bands zu fördern, das heißt, mit einer Spielerlaubnis zu versehen und Platten- oder Rundfunkaufnahmen zu ermöglichen. Punk, Indie, New Wave aus dem Osten brachten frischen Wind, konnten aber letztlich nicht westliche Stars, die Originale, wie sie wahrgenommen wurden, ersetzen. Koltermann analysiert bislang unterbelichtete Aspekte einer ganzen Musikkultur. Etwa die absurden Verrenkungen, die Rockmusiker im Osten machen mussten, um an Instrumente aus dem Westen zu kommen, an Mikrofone, Gitarren, Verstärker, Keyboards und so weiter. Auch sonst herrschte im Rockmusikgeschäft in der DDR ein wenig Kapitalismus, wie der Autor nachzeichnet. Viele Bands hatten Manager, die aber nicht so heißen durften. Koltermann schaut auf die Schnittstelle der Zeit und auch Musikgeschichte 1989. Wie kamen die Musiker rüber in die Marktwirtschaft, die Privatstudios, die wenigen Musikzeitschriften? Wer hörte noch Ostrock? Welches Medium berichtete wie über Musik aus Ost-Berlin und Magdeburg? Und die wichtigste Frage, wie und warum konnten die einen Musiker überleben, während andere in der Versenkung verschwanden? Der Autor beschreibt die Vorgänge sehr genau, verkennt aber mitunter als Nachgeborener die enorme Dynamik des Herbstes 1989.
Bei aller Freude, nicht mehr bevormundet zu werden, war der Parteistaat auch Garant des eigenen Erfolges gewesen. In der Idealvorstellung sollte der Staat den Musikbetrieb also weiter finanziell stützen, nur die künstlerische Freiheit sollte nicht mehr eingeschränkt werden.
Musiker und ihr Umfeld standen 1990 vor den gleichen Problemen wie ein Großteil der arbeitenden Ostdeutschen. die zwar gern weiter produzieren, die eigenen Produkte aber nicht mehr kaufen wollten. Und ähnlich wie bei den Zeitungen, wo am Ende nur die auflagenstarken SED-Blätter überlebten, konnten hauptsächlich die alten, die etablierten und wenig aufmüpfigen Bands im Kapitalismus wieder Fuß fassen.
Die Pudis versuchten sich vor allem als Tröster und versuchten, die Härten des Umbruchs für ihr Publikum abzufedern. Gemeinsam war den meisten Gruppen, dass sie ihre neuen Songs mit zahlreichen Referenzen auf ihr Werk in der DDR versahen.
Das Publikum, erkennt der Autor, feiert auf den Ostrock-Konzerten vor allem sich selbst. Die Bands wurden zu Maskottchen, zur Markierung der eigenen Herkunft, zum Erinnerungsort der verflossenen Jugend.
Zwar waren längst nicht alle Musiker zufrieden mit ihrer Position als Heimatrocker, aber oftmals war es die finanziell lukrativste Option auf dem umkämpften Musikmarkt.
In den 90er Jahren mussten die Bands zudem feststellen, dass die Zensur der DDR mitunter leichter zu überwinden war als die Marktstrategen der Musikkonzerne, die ausschließlich danach urteilten, was sich verkauft. Mit geradezu detektivischer Energie und rührender Detailtreue widmet sich der Autor den Wegen einzelner Bands, Studios, Zeitschriften über die stürmischen Jahre 89 bis 91. Empathisch, aber doch mit kühlem Blick. Dabei vergisst er nicht, die Entwicklungen in die internationale Popkultur einzuordnen. Historisierung, Kanonisierung und Musealisierung erfuhr nicht nur ostdeutsche Rockmusik. Das Buch erklärt den Ostrock nicht musikalisch, aber zeigt sehr genau, unter welchen ökonomischen, technischen und politischen Bedingungen er zustande gekommen ist und auch deshalb anders war als die Musik im Westen. Nicht schlechter, aber anders.
Henry Bernhardt besprach Tom Koltermann, Rock im Osten, die Erfindung der DDR-Rockmusik und ihr Weg in das vereinte Deutschland. Die 432 Seiten sind bei CH Links erschienen und kosten 34 Euro.